Ich habe heute Morgen einen ganz, ganz ansprechenden Bibeltext mitgebracht. Bin mal gespannt, was ihr davon halten werdet. Ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber ich merke, den geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich merkte so, das ist das, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte. Wir finden den Text in 1. Könige 4, die Verse 1 bis 6. Und ich lese hier aus einer recht einfachen Übersetzung. Das passt für mich als Ausländerin hier. Ne? Genau, 1. Könige 4, 1 bis 6. Salomo war König über ganz Israel. Folgende Männer waren die wichtigsten an seinem Hof: Asaria, der Sohn Zadoks, war Priester. Elihoref und Ahia, die Söhne Schischas, waren Hofschreiber. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler. Benaja, der Sohn Jojadas, war Heerführer. Zadok und Abiata waren Priester. Asaria, der Sohn Nathans, stand den Statthaltern der Provinzen vor. Sabud, der Sohn Nathans, ein Priester, war ein Freund des Königs. Ahishar hatte den Palast unter sich. Hadoniram, der Sohn Abdas, hatte die Aufsicht über die Fronarbeiter. Ist das nicht ein wunderbarer Text? Da springt doch so Begeisterung rüber, ne? Ja, also hier heißt es, das waren die wichtigen Männer für Salomo. Und als ich das letztens gelesen habe, dann ist mir ein Satz so richtig rausgesprungen. Und das ist, der Sabut, er war ein Freund des Königs. Alle anderen, die haben ja so eine klassische Aufgabe. Das ist ja irgendwie, was war das? Das Priester, da hier wird Kanzler genannt, Heerführer, die haben diese Aufgabe, jene Aufgabe. Und dann kommt dieser Sabut, der in Anführungsstrichen nur ein Freund des Königs ist. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, ey, was macht er denn da? Der passt doch nicht da rein. Die wichtigsten Männer, da werden hier die Aufgaben beschrieben, wer was wo getan hat. Und da auf einmal mittendrin ist jemand, der nur ein Freund ist. Ich weiß, auch andere Übersetzungen sagen auch, dass er ein Berater des Königs war. Aber trotzdem ist mir diesen Satz nicht aus dem Kopf gegangen. Er war ein Freund des Königs. Und in unserer Gesellschaft ist es doch so, dass ja, ganz viel wird doch nach Leistung definiert. Und vielleicht ist es deswegen, dass ich so gedacht habe, so, er passt da nicht in diese Liste von den wichtigen Leuten hinein. Ja, alle mit einer wichtigen Aufgabe, das kann ich nachvollziehen. Aber diesen hier, und ich denke, dass so ein Denken, das schleicht sich ja auch bei uns überall, jeder persönlich mal ein. Auch in den Gemeinden, denke ich mal, macht das nicht halt vor der Gemeindetür, sondern glaube ich vielleicht, dass ich erst wichtig bin, wenn ich einen bestimmten Dienst habe in der Gemeinde. Ansonsten bin ich ja nur da und ja, ich sitze hier und ist nicht so wichtig. Oder da habe ich dieses Denken, ja, wenn ich eine Aufgabe habe, dann bin ich wichtig, ansonsten nicht. Aber ich finde es so gut, dass Gott es einfach anders macht. Gott beruft uns ja nicht, damit er irgendwie genügend Arbeitskräfte hat. Das ist nicht sein Ansinnen, wenn er zu uns kommt. Er ruft uns ja als erstes in eine Beziehung. Auch da habe ich letztens gedacht, ich weiß nicht, auch vor ein paar Wochen her, da war ein Gottesdienst her und auf einmal dachte ich so, oh Gott, warum machst du nichts? Und auf einmal kam mir der Gedanke, ja, ich suche es oft meine Lösungen bei Gott. Ich will, dass er dies tun soll und das erledigen soll. Und da habe ich eine Not und da soll er eingreifen. Und ich habe so gedacht, ja, ganz oft bin ich so unterwegs, dass ich die Lösung bei ihm suche, aber er will in erster Linie die Beziehung mit mir. Und Gott ist nicht derjenige, der uns erst in eine Beziehung hineinruft, wenn wir alles geregelt kriegen, wenn wir alles brav sind, wenn wir alle gut sind, wenn wir alles richtig machen. Wir haben es heute Morgen auch in ein Lied gesungen, so sehr hatte Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte. Ja, das hat er nicht erst getan, als wir dann so, juhu, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, jetzt kriegen wir es hin. Nein, das heißt in Römer 5, die Verse 6 bis 8, die lese ich auch nochmal mit euch. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Wow. Ist das nicht, also ich finde, mein Verstand kann das nicht ganz fassen. Gott kommt, Gott wird Mensch und er stirbt für uns, bevor wir überhaupt im Weitesten überhaupt an ihn gedacht haben, also so weit von ihm weg waren, dann kommt Jesus und stirbt für uns. Eine Einladung, die wir niemals verdient haben, die wir niemals verdienen können, aber trotzdem dieses Gott, der Schöpfer der Himmel und Erde, der lädt mich ein, sein Freund zu sein. Und wenn ich so darüber nachdenke, denke ich so, boah, das ist so ein Gefälle da drin. Dieser große, mächtige König möchte mein Freund sein. Die ganze Woche über geht mir eine Strophe von einem alten Daniel Kallauch Kinderlied durch den Kopf. Ich weiß nicht, mir fällt nur die eine Strophe ein, aber da heißt es, schreibt er, er hat alles getan, damit wir Freunde werden und er setzt alles daran, dass es so bleibt. Und ich denke so, ja, das ist es, so ist mein Jesus. Wir können das auch mit der Bibel ausdrücken. Jesus sagt selber, Johannes 15, 15, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Also dieser große, mächtige, allmächtige Gott, den wir angebetet haben, er sagt, ich möchte gerne dein Freund sein. Habt ihr dann also einen richtig guten Freund oder Freundin? Vielleicht gibt es jemanden, der einen richtig guten Freund oder eine Freundin hat. Also das war jetzt nicht nur eine rhetorische Frage, sondern es war eine echte Frage. Man darf eine Reaktion darauf zeigen. Ja, genau, es gibt zwei Leute, die eine, drei, ist vier. Ja, es gibt doch Leute, die einen sehr guten Freund oder Freundin haben. Das ist doch sehr schön. Was macht für euch einen so einen richtig guten Freund, Freundin, was macht so eine Person aus? Jetzt dürft ihr auch antworten. Herausfordernd. Man kann alles mit der Person besprechen, ja. Ehrlich sein, ja. Noch was? Treue, ja, das ist auch schön. Loyal, ja, okay, ja. Mit Zeit verbringen, ja. Vertrauen, ja. Ja. Das ist auch gut. Es ist nicht immer schön, aber ist gut. Ja? Ja? Zusammen lachen, er nimmt einen an, wie man ist, jede Zeit. Ja, das ist schon eine sehr gute Sache. Ne? Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ja, das deckt sich so. Ein Freund hilft mir auch, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn ich nicht weiter weiß. Gute Freunde, die helfen sich einfach. Ein guter Freund kann trösten. Wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich nur am Rumheulen bin, dann ist es schön, wenn da eine Freundin ist, mit dem ich das teilen kann. Und heißt nicht, dass das Problem gelöst ist, aber einfach nur dieses Teilen dürfen, das ist manchmal so wertvoll. Genau. Und alles, was wir uns von einem guten Freund wünschen, wir wissen hier auf der Erde, die Ansprüche können manchmal hoch sein, man kann auch enttäuscht werden. Auch das sollte eine gute Freundschaft aushalten, dass es vielleicht nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat, dass man vergeben kann, dass man auch neue Chancen geben kann. Aber all das, was wir uns unter einem guten Freund vorstellen, das haben wir in Jesus. Er ist wirklich der beste Freund, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Freund, der mich einfach niemals im Stich lässt. Wenn nicht immer das tut, was ich will, vielleicht, nein, aber das macht nicht dein Freund wirklich aus. Ein Freund, das kam hier auch, der sagt mir die Wahrheit, ob es mir gefällt oder nicht, aber kann das so verpacken, dass ich es annehmen kann. Und mir war heute Morgen wichtig, es auch einfach diese Einladung auszusprechen. Wer das selber noch nicht erlebt hat, dass Jesus wirklich dieser Freund sein möchte oder wirklich sein kann, seine Einladung, die er schon vor über 2000 Jahren am Kreuz ausgesprochen hat, sage ich mal, die steht heute noch. Und er möchte sowas von gerne und vom Herzen. Er sehnt sich danach, wirklich uns als Freunde zu haben. Und diese Einladung, die ist heute noch gültig. Und wenn jemand da sagt, das weiß ich nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, probier es aus. Ich möchte einfach mal so ermutigen heute dazu. Mach einen Schritt auf Jesus zu. Sag ihm einfach, stimmt das, was die komische Frau da erzählt hat? Probier es. Er hält es aus, dass er ausprobiert wird. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, er wird sich zeigen, dass es immer noch gültig ist. Aber mir ist ein anderer Aspekt von Freundschaft wichtig geworden für heute Morgen auch noch. Eine Freundschaft lebt ja von Beidseitigkeit. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr so einseitige Beziehungen habt? Dass es Leute gibt, die man denkt, vielleicht zu seinen Freunden zählen würde, aber man merkt, dieser beste Freund, in Anführungsstriche, kennt meine Nummer, wenn die Hilfe braucht. Dieser Freund hat ein Problem und auf einmal, oh ja, ich wollte dich mal was fragen, ich rufe an und zack, geht's ums Problem. Kennt ihr sowas? Ein oder zwei kennen sowas, ja. Also ich würde auch nicht sagen, alle meine Freunde sind so, aber es gibt manchmal kenne ich auch dieses Gefühl, dass ich denke so, ja, das ist ja schön, dass du dich jetzt nach 2 Jahren meldest und sagst, ja, hallo, hier bin ich, ich brauche deine Hilfe. Freundschaft lebt ja von Beidseitigkeit. Das ist ein Geben, das ist ein Nehmen. Man kümmert sich gegenseitig umeinander, damit es eine gute Freundschaftsbeziehung ist. Und manchmal frage ich mich, ob meine Beziehung zu Jesus ein bisschen einseitig ist. Er ist wirklich dieser gute, mächtige Freund. Wie gesagt, er hat alles getan, damit wir Freunde werden. Er setzt alles daran, dass es so bleibt. Er möchte das wirklich. Aber bin ich auch sein Freund? Nun, ich weiß ja, also, dass Gott so viel größer ist. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht größenwahnsinnig geworden und so, dass ich denke, ich stelle mich mit Gott auf eine Stufe und ich bin ihm gleich und alles können wir teilen. So. Das jetzt nicht. Und trotzdem glaube ich, dass es einen Aspekt darin gibt, dass wir uns fragen dürfen, bin ich sein Freund oder Freundin? Im Psalm 25,14 in der Elberfelder Übersetzung heißt das, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Der Herr zieht die ins Vertrauen. Ich finde diesen Gedanken, dass Gott jemand ins Vertrauen zieht, so ein bisschen groß. Und ich denke, ja, ich meine, wie gesagt, Gott ist Gott und wir können nie dieses 1:1 gegenüber für Gott sein. Wir sind Menschen, also das ist schon ein Abstand dazwischen. Und trotzdem glaube ich, dass Gott sich Leute wünscht, danach Ausschau hält, die Leute, die er Sachen anvertrauen kann. Wie komme ich darauf? Also es sind 2 Bibelstellen, die mich beschäftigt haben. Die erste finden wir in 1. Mose 18. Ich erzähle die Geschichte einfach mal. Die Vorgeschichte hier ist, es geht um Abraham und Sarah. Die sind unterwegs, Gott hat ihnen gesagt, aus dir soll ein großes Volk werden, zieh hier aus diesem Land heraus und geh zu dem Land, was ich dir zeigen werde. Abraham gehorcht, er nimmt alles mit, macht sich auf den Weg, die sind unterwegs. Und dieses große Volk, was er werden soll, das lässt ein bisschen auf sich warten, weil die haben gar keine Kinder. Und irgendwie, auch wenn die gedacht haben, jetzt geht's schnell, passiert da nicht so viel. Das passiert nämlich gar nichts. Und man kann sich wirklich fragen, so Gott, hast du wirklich da die Wahrheit gesagt? Ist das so oder habe ich mich verhört? Aber in dieser Geschichte ist es so, dass an diesem Ort, wo die sich gerade befinden mit ihren Zelten, Gott sagt, ich komme vorbei. Er macht sich auf den Weg. Abraham sieht, dass da drei Männer auf ihn zukommen und sofort ist ihm klar, das sind nicht nur irgendwelche Leute, die hier unterwegs sind, Gott kommt zu mir. Er macht ganz schnell alles fertig, so schnell wie es damals ging mit Tierschlachten und Brotbacken und so. Es war nicht einfach mal eben die Pizza in den Backofen schieben, wenn Gäste kamen, spontan. Nein, die haben sich Zeit genommen, die haben das Essen zubereitet und Abraham hat gesagt, bleibt mal hier, bleib bei mir und wir wollen das alles vorbereiten für euch. Die bleiben und dann sagt Gott, in einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Und Sarah, die ist da hinten im Zelt noch am Arbeiten, sie hört das von draußen und denkt, in einem Jahr, ja, ja, mit meinen 90 Jahren, in einem Jahr habe ich ein Kind, ja sicher, lustig, lustig. Und Gott sitzt da draußen und sagt, warum hat Sarah denn gelacht? Und Sarah kriegt es ein bisschen mit der Angst zu tun. Nein, ich habe doch nicht gelacht. Nein, nein, ich nicht. Doch, sagt Gott, ich weiß es, aber in einem Jahr werde ich wiederkommen und du wirst einen Sohn haben. Gut. Und dann ist die Geschichte so ziemlich abgeschlossen und die Männer wollen weiterziehen. Auftrag erledigt. Die sagen so, jetzt machen wir auf unserer Reise weiter und die machen sich auf den Weg. Aber dann ist es, als ob Gott innehält. Und dann heißt es in Vers 17, da sagt Gott zu sich selber, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Das ist so, als ob Gott sagt, warte mal, das, was ich jetzt vorhab, sollte ich das nicht lieber mit Abraham vorher besprechen? Und dann sagt er so, ja, Abraham, aus ihm soll ein großes Volk werden. Ich will nicht verheimlichen, was ich vorhabe. Und Gott erklärt das dann, was als nächstes dran ist, wohin die unterwegs sind. Das sind die Städte Sodom und Gomorra. Gott sagt, ich habe gehört, was da alles Böses passiert. Ich habe gehört, wie es zugeht. Ich muss jetzt hingehen und gucken, ob es wirklich stimmt. So ungefähr steht es in dem Text. Und ich bin auf dem Weg, wenn ich sehe, dass das die Wahrheit entspricht, was mir zu Ohren gekommen ist, dann werde ich diese Stadt jetzt vernichten. Und das erzählte den Abraham. Und Abraham, der sagt erstmal, willst du denn etwa die Gerechten zusammen mit den Ungerechten auch töten dann? Was wäre, wenn du da 50 gerechte Leute in der Stadt findest? Ja, sagt Gott, okay. Wenn ich in der Stadt 50 Gerechte finde, dann werde ich es nicht tun. Dann werde ich diese Stadt stehen lassen. Dann passiert nichts. Und Abraham sagt nochmal, ja, vielleicht fehlen aber 5 von diesen 50. Vielleicht sind es nur 5 zu wenig. Wirst du dann nicht gerecht oder gnädig sein? Doch, sagt Gott. Wenn ich die 45 finde, dann werde ich die Stadt verschonen. Und Abraham traut sich noch einmal und sagt, ja, aber vielleicht sind es ja nur 40. Und Gott wird nicht zornig und sagt, boah, du kannst mir meine Entscheidung doch hier nicht in Frage stellen. Wie bist du denn drauf? Nein, Gott sagt, ja, Abraham, weil du darum bittest, wenn ich 40 finde, dann werde ich die Stadt verschonen. Und Abraham, es geht noch weiter und sagt, ja, aber vielleicht sind es ja doch nur noch 30. Und auch da sagt Gott, du, wenn ich 30 finde, dann darf die Stadt stehen bleiben, dann werde ich es nicht tun. Und Abraham denkt sich so, ich treibe es vielleicht ein bisschen weit jetzt, aber jetzt habe ich angefangen, mit Gott zu verhandeln, so ungefähr. Sei mir nicht böse, aber was wäre, wenn da jetzt 20 nur wäre? Und auch da sagt Gott, du, selbst wenn ich 20 nur finde, die Stadt soll gerettet werden. Und Abraham traut sich ein letztes Mal zu Gott zu sprechen und sagen, du, ich weiß, du bist Gott, ich bin's nicht, aber was ist, wenn da tatsächlich nur 10 sind? Und auch da sagt Gott, ja, wenn es auch 10 sind, ich werde die Stadt verschonen, ich werde es nicht tun. Und dann heißt es in Vers 33, und der Herr ging hinweg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und ich finde, das ist so eine wunderschöne Aussage, dass der Herr ging hinweg. Er hatte Abraham alles sagen, oder Abraham hatte alles Gott sagen können, was er wollte. Und Gott auch, so dieses, er hat mit Abraham ausgeredet. Das klingt für mich so wunderbar vertraut. Abraham durfte da wirklich, ja, er durfte wirklich Einfluss nehmen. Dass Gott auch nicht die Zehn gefunden hat in der Stadt, das ist leider auch dann so. Aber trotzdem, Gott sagt, ja, wen darf ich das anvertrauen? Was hätte er gesagt, was wäre gewesen, wenn Zehn gewesen wäre? Das hätte eine ganze Stadt gerettet. Und das kam, weil Gott sagt, sollte ich es Abraham verheimlichen? Ich habe meine Pläne, aber Gott will da nicht nur auf dem Thron sitzen und, oh, ich entscheide jetzt dies, ich entscheide jenes. Ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, uns mit hineinzunehmen in dem Geschehen. Den zweiten Bibeltext, an den ich denken musste die letzten Tage, finden wir in Hesekiel. Da spricht Gott zu dem Hesekiel, er spricht mit ihm über den Zustand im Land. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so könnte man unser Land auch beschreiben. Es war jetzt nichts, was soll ich sagen, mega schlimm. Nein, es war allgemein schlechte Sachen, die abgelaufen sind, würde ich einfach mal behaupten. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was es alles war, aber Leute sprechen nicht die Wahrheit. Die Leute unterdrücken die Fremden. Leute die Ausländer werden unterdrückt. Und habe gedacht, jupp, das passiert schon hier in unserem Land auch. Also es ist nicht so, wo wir ganz weit weggehen müssen, um sowas zu sehen, sondern auch, dass, ja, und das ist etwas, wo Gott sagt, das gefällt mir nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das so nicht sein. Und ich werde Gericht schicken. Und dann heißt es in Hesekiel 22, Vers 30, das sagt Gott selber, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zu Gründen richte. Aber ich fand keinen. Und ich finde, das ist eine sehr krasse Aussage. Und ich bin nicht hier, um irgendwie zu niederzumachen oder Schuldgefühle zu wecken heute Morgen. Darum geht es mir nicht. Aber diesen Aspekt, dass Gott sagt, wo ist jemand, der in den Riss tritt? Wo ist jemand, den es interessiert, wie es in dem Land aussieht? Wo ist jemand, der für das Land eintritt, der sagt, Herr, sei gnädig. Kein Gericht, sondern was, ja, einfach ein Land retten zu können. Und ich glaube, dass Gott, er sitzt nicht auf seinem Thron und wartet nur drauf, dass er endlich irgendjemand bestrafen darf. Manchmal könnte man das komische Gefühl bekommen. Ich weiß nicht, wie Menschen eigentlich auf sowas kommt. Aber dieses Gefühl, dass Gott, habe ich was falsch gemacht und Gott wartet nur drauf, so endlich, tack. Das bestrafe ich, weil das darfst du nicht und dies darfst du nicht. Aber das ist ja nicht Gottes Wesen, so ist er nicht. Nein, Gott ist ein gnädiger, aber auch ein gerechter Gott. Und Gott kann nicht Sünde einfach ignorieren und sagen, ach, ist nicht so schlimm, sollen die doch machen, was sie wollen. Nein, Sünde ist schlimm. Sünde ist schlimm. Sünde ist das, was uns vor Gott trennt. Aber Jesus hat auch die Lösung für Sünde gegeben, gezeigt. Er ist selber gekommen. Es hat ihm das Leben gekostet. Also sollten wir nicht sagen, Sünde ist nicht schlimm. Ach, spielt keine Rolle. Nein, Sünde ist wirklich schlimm. Aber haben wir diese Beziehung, dass wir sagen dürfen, Gott, du darfst mir sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Was ist es, was dir wichtig ist? Wo möchtest du ein Gegenüber haben, sage ich mal in Anführungsstrichen? Wo suchst du Leute? Was wünschst du dir von mir? Was willst du, dass ich tun soll? Ja, Und ich finde, also diese Bibelstellen, die öffnen für mich so eine andere Dimension, was es heißt, ein Freund Gottes zu sein. Genau, ich will, wie gesagt, ich bin nicht hier, um niederzudrücken und depressiv zu machen. Das könnte manchmal jetzt so gerade rüberkommen, so, oh, alles schlimm und so. Aber nein, einfach, ich habe mich echt mit dieser Frage lange beschäftigt. Wo stehe ich in meiner Freundschaft zu Gott? Will ich nur seine Hilfe haben? Bin ich jemand, der kommt, wenn ich was brauche? Oder bin ich auch diejenige, wo ich sage, Herr, ich möchte auch, dass du mir Sachen anvertrauen kannst. Ich möchte diejenige sein, die auch bereit bin, auch aufzustehen und meinen Platz einzunehmen. Ich möchte nicht, dass meine Umgebung vernichtet werden soll. Ich möchte nicht, dass Menschen zugrunde gehen sollen. Ich möchte nicht, dass Menschen von Gott getrennt sein leben sollen. Ich wünsche mir, dass Menschen einfach das Leben finden. Ja, und ich überlasse euch diese Frage einfach selber zu beantworten, weil das kann keiner für den anderen tun. Wo stehst du? Wie gesagt, wenn du es noch nicht erlebt hast, dass Jesus dein Freund sein möchte, das Angebot ist heute definitiv da. Heute ist ein sehr guter Tag dafür. Das ist der beste Tag, den man sich überhaupt aussuchen kann. Ein Schritt auf Jesus zuzugehen und einfach zu merken, yo, er ist der beste Freund, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Viel, viel besser als alles, was ich hier auf dieser Erde jemals finden werde, auch wenn ich hier gute Freunde habe. Aber auch diesen, vielleicht gibt es jemanden, der auch diesen Sehnsucht mit mir teilt, zu sagen, yo, ich möchte ein Freund des Königs sein. Ich möchte den Freund sein, wo der König mir auch Sachen sagen darf, wo er mir Sachen anvertrauen darf, wo er sich mitteilen darf in dem Sinne. Genau. Und Gott ist ja nicht begrenzt, so dass er nur 4 sehr gute Freunde haben kann. Und letztens bei der Begleiterschulung hier mit diesem engen Kreis, 3-4 Leute in der Mitte, dann kommen noch ein paar mehr und dann noch ein paar mehr. Gott ist Gott. Und Gott ist in der Lage, ganz, ganz, ganz viele Leute in seinen inneren Kreis da drin reinzulassen und zu sagen, jo, das ist mein Freund. Ja, und ich möchte zum Schluss einfach mal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du dein Leben dafür gegeben hast, damit wir wirklich mit dir zusammen leben dürfen. Danke, dass du alles dafür getan hast, dass wir Freunde werden können. Und danke, dass du auch alles daran setzt, dass wir Freunde bleiben. Danke, dass es nichts ist, was wir uns erarbeiten oder leisten können, sondern dass es etwas ist, was du uns anbietest. Und wir dürfen Freunde von diesem großen und mächtigen König werden. Herr, das ist ein Gedanke, der für mich manchmal echt zu groß, um zu fassen ist. Aber Herr, auch da, wo du Leute suchst, ja, und der Gedanke, der ist für mich eigentlich noch größer. Wo du Leute suchst, wo du dich mitteilen möchtest, wo wir aufstehen dürfen und einfach auch für unsere Land oder für unsere Menschen um uns herum oder was auch immer, wo es Zeit ist, dass wir dafür aufstehen, dass wir eintreten vor dir und dass wir, dass du dich einfach mit uns austauschen kannst. Hey, ich sehne mich einfach danach, auch in diese Kategorie einfach zu wachsen und zu sehen, dass wir hier als Gemeinde wirklich ein Ort sind, eine Gemeinde voll von deinen Freunden sind, die wirklich dich ernst nehmen, wo du sagen darfst, was du denkst, was du vorhast, was du tun willst, Herr. Und wir wollen einfach, dass du Freiraum hast, dass du wirken sollst. Und danke, dass für deine Nähe, danke, dass du uns nahe kommst. Danke für diese Möglichkeit, wirklich in Beziehung zu dir zu leben, Herr. Amen.